Damit begrüße ich sehr herzlich Herrn Wolfgang Urbanschitz. Er ist Vorstand der E-Control, der Energiemarktaufsicht, und er wird über diesen regulatorischen Rahmen jetzt sprechen. Dankeschön.
Vielen Dank. Einen schönen Vormittag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich starte einmal von der anderen Seite. Wenn man sich die heutigen Entwicklungen ansieht und allein, was in dieser Woche alles passiert ist und wie an die Öffentlichkeit gegangen ist, mit welchen Berichten, wenn man sich das anschaut, dann zeigt sich allein an dieser Woche, wie sehr das gesamte System, wie sehr die Energiewirtschaft und andere Bereiche, auch die Politik, in Bewegung sind. Wir haben heute und gestern dieses Seminar, das Symposium hier, wo Sie sich aus dem Blickwinkel der Windkraft mit allen möglichen Themen in diesem Zusammenhang auseinandersetzen, von politischen Fragestellungen, ökonomischen und technischen Fragestellungen. Das haben die gestrigen Diskussionen gezeigt und werden die heutigen auch noch tun. Wir haben auf der anderen Seite die Frau Bundesministerin, die Energieministerin und Umweltministerin ist und nebenher auch noch Landwirtschaftsministerin, die in dieser Woche in zwei Ausschüssen des Parlaments zum Thema Energiepolitik bereits gesprochen hat bzw. sprechen wird. Was auch interessant ist, ist die Jahrespressekonferenz über die Zahlen des Verbunds. Und wenn Sie sich das genauer ansehen, kommt da etwas auch zum Vorschein, was auch interessant ist und auch im Zusammenhang mit diesem Transformationsprozess steht. Stichwort Kraftwerk Mellach. Der Verbund hat das Kraftwerk Mellach aufgewertet. Die wollten das vor zwei Jahren noch verkaufen. Und die machen jetzt und tragen sozusagen dieses Kraftwerk Mellach, das Gaskraftwerk trägt zum Unternehmenserfolg des Verbundes bei. Auch ein interessanter Aspekt. Es gab einen Anbieter einer Vergleichsplattform, Durchblicker, der den Wettbewerbsaspekt beleuchtet hat, Lieferantenwechsel in diesem Zusammenhang, also die Wettbewerbskomponente auf den Energiemärkten. Auch das kam diese Woche und zu guter Letzt auch von unserer Seite. Wir haben am Anfang dieser Woche unseren Tätigkeitsbericht als Regulierungsbehörde vorgestellt und sind auf die verschiedensten Aspekte der Regulierung eingegangen. Dieses Beispiel allein dieser Woche zeigt, wie beweglich das gesamte System ist. Und auf der anderen Seite zeigt es aber auch, wie vielschichtig und vielfältig das Thema Energie im Augenblick ist. Eines steht außer Zweifel, und dazu stehe ich selbstverständlich auch als Vertreter der Regulierungsbehörde: Es gibt Zielsetzungen, es gibt Entwicklungen, die definitiv in eine Richtung weisen, dass wir am Ende einer Entwicklung dann stehen werden, die erneuerbar ist, die dekarbonisiert ist und die ganz anders aussehen wird, als wir heute unser Energiesystem vor uns haben. Das ist zum einen getrieben von politischen Zielsetzungen und zum anderen aber auch, und wir haben es heute bereits in den Vorträgen gehört, von technischen Entwicklungen, die auf uns zukommen. Und man kann hier natürlich jetzt das eine oder andere stärker oder weniger stark bewerten. Und die Frage ist tatsächlich, spielt Vehicle to Grid tatsächlich in 10 Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren eine solche Rolle? Oder das zuletzt genannte Beispiel, dass man den Strom quasi wirklich mit dem Fahrzeug von seinem Arbeitsort nach Hause mitnimmt, so quasi in den Sackerl heimbringt. Das ist etwas, das kann man mehr oder weniger stark bewerten, aber definitiv ist die Zielrichtung, die Stoßrichtung ist klar und sie ist getrieben eben von diesen beiden Komponenten, von den politischen Zielsetzungen, aber eben auch von den technischen Umstellungen. Vielleicht ein Ausgangspunkt bei uns. Hier sehen Sie den Anteil der Erneuerbaren in Österreich am Verbrauch. Sie sehen, dass der durchaus schwankend ist. Das hängt mit verschiedensten Entwicklungen zusammen. Das ist teilweise die Wasserführung, das ist teilweise auch dem Umstand geschuldet, dass vielleicht manche gesetzlichen Änderungen später gekommen sind oder es gewisse Umstellungen im Fördersystem gegeben hat. Aber diese Entwicklung, die wir hier sehen, das ist einmal eine Entwicklung jetzt gewesen, die vor allem natürlich auf politische Entscheidungen zurückgeht, des Gesetzgebers, der insbesondere natürlich mit dem Ökostromgesetz bewirkt hat, dass der Anteil der Erneuerbaren im gesamten Stromsystem steigen soll. Aber wenn wir das hier ansehen, muss man das natürlich auch jetzt in Relation setzen zum gesamten Stromverbrauch. Heute haben wir bereits einiges gehört über Dänemark, auch über andere Länder. Dieses Bild schaut in allen europäischen Ländern gänzlich unterschiedlich aus, auch wenn wir uns dann die Zusammensetzung ansehen, vielleicht hier noch beim Ökostromgesetz. Dieses Bild schaut in Dänemark anders aus. Wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, haben wir einen Anteil von 50% Erneuerbaren circa in der Stromerzeugung in Dänemark. Ich habe gestern mit meiner belgischen Kollegin gesprochen, die belgische Regulatorin hat eben berichtet darüber, dass die zum Beispiel einen 50% Anteil von Nuklearenergie haben, einen erneuerbaren Anteil Wind und Sonne im Wesentlichen von circa 10, vielleicht ein bisschen mehr, 10, 12, 15% und einen erheblichen Gaskraftwerksanteil, und Belgien möchte aus der Atomkraft aussteigen. Die stehen vor ganz anderen Themen, als wir hier stehen in Österreich, mit einem Anteil, je nachdem wie man es nimmt, aber 73-74% erneuerbarer Energieträger. Aber wir haben politische Zielsetzungen, zu denen wir eben stehen, die stehen im Regierungsprogramm drinnen, und die werden harren der Umsetzung, und diese Zielsetzung lautet, es ist heute bereits genannt worden, 100% der Stromerzeugung bilanziell bis zum Jahr 2030 erneuerbar. Wenn man ein bisschen jetzt zusammenfasst, die Entwicklung der Erneuerbaren in der Stromversorgung, so möchte ich noch einen Schritt zurückgehen und dazu Folgendes ausführen, und ich bin ziemlich überzeugt, weil ich habe ihn bei der einen oder anderen Veranstaltung dazu schon gehört, dass Generalsekretär Blank vom BMNT das bereits gestern erwähnt hat. Wenn wir von der Klima- und Energiestrategie sprechen, dann sollten wir nicht nur über die Stromerzeugung sprechen, sondern, so wie heute bereits geschehen, natürlich von der Kopplung der Sektoren. Und es ist ganz entscheidend, wie es im Wärme- und Verkehrsbereich weitergeht. Ich denke, dass heute bereits einige gute Beispiele genannt worden sind, dass die E-Mobilität eine sehr starke Rolle spielen kann. Und ich weiß, dass ich vielleicht hier mich nicht allzu beliebt mache, wenn ich es aber trotzdem sage. Ich meine, dass es auch ein Teil sein kann, dass der Verkehr teilweise auch, gerade der Schwerverkehr, auf Erdgasmobilität auch teilweise umgestellt werden kann. Das hat auch gewisse Vorteile. Erdgas kann gerade im Verkehr auch eine wesentliche Rolle spielen, aber natürlich interessiert uns hier in diesem Zusammenhang vor allem die E-Mobilität. Vielleicht ein Wort dazu, weil das auch noch genannt worden ist. Vehicle to Grid ist so eine Sache. Da gibt es sicherlich noch weiteres Entwicklungspotenzial, sagen wir das einmal so. Ich denke aber, dass durch ein intelligentes Lademanagement allein schon an dieser Stelle und heute bereits sehr viel erreicht werden kann, und das würden wir auch entsprechend mit dem regulatorischen Rahmen, der angesprochen worden ist, auch unterstützen. Ich werde hier jetzt in diesem Zusammenhang nicht allzu viel auf diese Details hier eingehen. In Summe kann ich aber nur sagen, die Klima- und Energiestrategie wird natürlich den Weg weisen. Sie ist angekündigt für Mitte des Jahres. Vielleicht kann zumindest zum Prozess Dr. Enser im Anschluss jetzt an meine Ausführungen noch das eine oder andere sagen. Aber wir bewegen uns derzeit auf einem Boden, der noch ziemlich sich in Bewegung befindet, und aus diesem Grund muss man jetzt tatsächlich jetzt einmal die Klima- und Energiestrategie in diesem Zusammenhang abwarten. Aber ich komme jetzt zu sprechen auf die Rolle der Regulierung, und bin vorhin natürlich aufmerksam geworden, wenn es geheißen hat, naja, die Regulierung muss die Rahmenbedingungen schaffen dafür, dass dieser Systemumbau erfolgen kann. Selbstverständlich werden wir unseren Beitrag dazu leisten. Ich sage nur, dadurch, dass alles derartig in Bewegung ist, können wir natürlich jetzt nicht jeder einzelnen Technologie sofort vorauseilen und einen Rahmen schaffen, dass diese Technologie dass dieser Technologie zum Durchbruch verholfen wird. Ich kann Ihnen aber Folgendes sagen. Ich meine, dass bevor ich jetzt auf einzelne Aspekte eingehe, und da spreche ich dann über die Netztarifierung, die natürlich eine ganz zentrale Rolle spielt, dass wir einen Grundsatz jedenfalls auch weiter verfolgen sollten. Das betrifft den regulatorischen Rahmen. Und zwar, das ist dieser Grundsatz, dass wir in dem Wettbewerb auch seinen Teil überlassen sollten, weil ich meine, dass sich wettbewerbsfähige Technologien durchsetzen und zwar in einer Weise auch durchsetzen werden, dass sie in Summe für die Kundinnen und Kunden auch günstiger sind und dass sie volkswirtschaftlich auch in Summe effizienter sind. Und wenn ich jetzt von Wettbewerb spreche, dann bedeutet das wiederum, dass wir genau darauf achten zu haben, wie schaut denn die Rollenverteilung im Markt aus? Mein Beispiel dazu ist der Speicher. Wir haben ja im Augenblick eine Rollenverteilung, dass die Netzbetreiber die Monopolisten sind, die Netzbetreiber sind die Enabler und ich glaube, dass die Netzbetreiber sehr stark auch im Rahmen der Regulierung auch, aber der Liberalisierung daran gearbeitet haben, dass das, was wir heute vor uns haben an erneuerbaren Energieträgern in unseren Stromnetzen, dass das auch ermöglicht worden ist. Das ist darauf zurückzuführen und ich möchte sagen, eine wesentliche Begleiterscheinung der Liberalisierung, dass die Netzbetreiber unabhängig sein müssen von allen übrigen Bereichen der integrierten Unternehmen, also von der Erzeugung, vom Vertrieb, vom Handel. Da hat im Übrigen die Regulierung auch eine sehr wesentliche Rolle gespielt. Ich selber habe zahllose Verfahren geführt, wo es um Netzanschlussthemen gegangen ist. Ich erinnere mich an Diskussionen über Blindleistungskompensation und dergleichen mehr, wo die Regulierungsbehörde auch als neutrale Behörde hier einen Beitrag leistet, dass entsprechend die Netzbetreiber ihrer Neutralitätsrolle nachkommen. Und wenn es nun zur Entwicklung von neuen Technologien kommt, Stichwort Speicher, dann müssen wir uns auch überlegen, wo genau ist der Speicher angesiedelt? Ist das eine Sache des Wettbewerbsbereiches? Und ich sage Ihnen gleich die Antwort, ich meine ja. Dann soll es aber auch im Wettbewerbsbereich bleiben. Selbstverständlich, wenn der Speicher einen Nutzen hat für den Netzbetreiber, so wie auch ein Kraftwerk einen Nutzen haben kann für einen Netzbetreiber oder notwendige Voraussetzung ist für die netzbetriebliche Führung, dann soll es so sein, aber dann soll der Netzbetreiber das grundsätzlich einmal ausschreiben, diese Leistung, und Speicherbetreiber sollen dem Netzbetreiber diese Leistung anbieten können. Das ist deshalb wichtig, damit wir nicht aus einem Monopolbereich heraus andere Bereiche, die im Wettbewerb stehen, verzehren, in dem Fall den Speicherbereich. Ich komme jetzt zum eigentlichen sozusagen Aspekt noch, auf den ich heute noch eingehen möchte, wenn es um den regulatorischen Rahmen geht. Wenn Sie sich hier ansehen, dann sehen Sie, dass die Aufbringung der Netzentgelte oder Netzerlöse letztlich so erfolgt, dass rund 72% über das Netznutzungsentgelt eingebracht wird. Wir reden hier in Summe von rund 2,2 Milliarden Euro im Jahr. Also da geht es um die Netzkosten pro Jahr allein im Strombereich. Ein Aspekt, der Sie natürlich sehr interessiert, sind die Netzentgelte für Einspeiser, das Systemdienstleistungsentgelt und das Netzverlustentgelt. Da kommt gar nicht einmal so viel herein, wenn man das in Summe betrachtet. Da hat es in der Vergangenheit, die meisten von Ihnen wissen das natürlich, erhebliche Auseinandersetzungen gegeben in dem Zusammenhang. Wir werden gerade beim Systemdienstleistungsentgelt aufgrund neuer EU-Vorgaben, Stichwort Balancing Guideline, das ist eine Verordnung, die sozusagen ein abgeleitetes Recht ist auf europäischer Ebene, werden wir sehen, dass es hier zu Veränderungen kommen wird, zu Verschiebungen kommen wird, die im Übrigen zugunsten der Erzeuger ausgehen werden und stärker in Richtung Netznutzungsentgelt gehen werden. Zumindest in einem ersten Schritt. Diese Verordnung auf europäischer Ebene, die wird dazu führen, dass man aber generell über die Struktur der Systemnutzungsentgelte sprechen muss und darüber sprechen muss, wie eine faire Kostentragung und Kostenverteilung aussehen wird. Denn Es kommt natürlich noch etwas hinzu, dass wir natürlich getrieben durch diese Themen Flexibilisierung, Energieeffizienz, Smart Meter Rollout und eben die Integration der Erneuerbaren, über die wir heute Vormittag bereits sehr viel gehört haben, daran gehalten sind, dass wir unser bestehendes Netztarifsystem überarbeiten müssen. Das können nicht wir alleine machen als Regulierungsbehörde. Dazu brauchen wir den Gesetzgeber und ich gehe davon aus, dass es im Laufe dieses Jahres und des nächsten Jahres da Diskussionen in diesem Zusammenhang geben wird. Warum? Weil im Augenblick die Netztarife sehr stark darauf abstellen, dass sie sich auf die bezogene Arbeit beziehen und weniger auf die Leistung. Künftig wird es aber notwendig sein, dass man stärker auf die Leistung abstellt und das ist auch etwas, was im Mittelpunkt unseres Vorschlages steht, dass man gerade auch auf der Netzebene 7 die Leistung etwas stärker betont und bewertet. Wir haben uns das natürlich auch vor dem Hintergrund sozialer Aspekte angesehen und wir sind nach unseren Berechnungen, die wir angestellt haben, und zwar auf Basis echter Viertelstundenwerte und Smart-Meter-Daten zum Ergebnis gekommen, dass man durchaus die Leistungskomponente stärken kann, damit zu einem verursachungsgerechteren Netzentgelt kommt, ohne sozial unverträgliche Nebenaspekte zu haben und Nebeneffekte zu haben, die natürlich nicht erwünscht sind. Vielleicht ganz zum Ende noch diese Folie in ein paar Worten zusammengefasst. Wir möchten die Netztarifstruktur vereinfachen und wir möchten eine Komponente haben, die sich rein auf den Netzanschluss bezieht und das heutige Netzanschluss- und Netzbereitstellungsentgelt zusammenfasst. Das ist der eine Aspekt. Dann die Netznutzung, wo wir die Leistungskomponente stärken möchten. Das Netzverlustentgelt sollte so bleiben, wie es ist. Das Systemdienstleistungsentgelt ist vor dem Hintergrund der EU-Vorgaben neu zu diskutieren. Und das Messentgelt würden wir auch in das Netznutzungsentgelt hineinziehen und dann bleiben nur mehr sozusagen vereinfachte Komponenten übrig für sonstige Leistungen. Das ist unser Vorschlag, den wir gemacht haben, der sicherlich auch zu diskutieren sein wird, weil wir dafür auch den Gesetzgeber benötigen. Aber in Summe geht es natürlich darum, dass man darauf schauen muss, dass am Ende eine verursachungsgerechte Kostentragung besteht, jener Kundengruppen, die natürlich entsprechend ihres Nutzungsverhaltens das Netz in Anspruch nehmen. Denn am Ende geht es immer auch bei der Regulierung um eine faire Kostentragung. Soweit meine Ausführungen an dieser Stelle dazu und ich stehe natürlich im Anschluss daran auch für eine Diskussion zur Verfügung. Dankeschön.